Welche Unterschiede gibt es zwischen deutschen und österreichischen Kanzleien? Oder stehen alle Kanzleien eigentlich vor denselben Herausforderungen? Finanzen, Controlling, Marketing und Personal – all das sind die Themen, die neben dem juristischen Service langfristigen Erfolg einer Kanzlei entscheiden. Wie gelingt es Kanzleienhaberinnen, nicht nur exzellente Rechtsberatung zu bieten, sondern auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein? In dieser Folge spreche ich mit meiner deutschen Kollegin Liane Allmann, ebenfalls Legal Marketing und Sales Expertin, und meiner Partnerin Claudia Brunner, Controlling und Kanzleiorganisationsexpertin, darüber, welche Kennzahlen wirklich entscheidend sind, warum das Klumpenrisiko und der Deckungsbeitrag oft unterschätzt werden, welche Marketing- und Vertriebsfehler gemacht werden und wie ein cleveres Pricing Kanzleien langfristig profitabler macht. Aber bevor wir mit der nächsten Folge beginnen, gibt es ein kleines Update zum ersten Community-Event nächste Woche am 21. März. Ich bin wahnsinnig überwältigt von der großen Nachfrage und den zahlreichen Anmeldungen. Tatsächlich haben wir das Personenlimit schon erreicht und es sind keine weiteren Anmeldungen mehr möglich. Aber keine Sorge, das nächste Event ist schon in Planung und wer nichts mehr verpassen möchte, sollte sich jetzt sofort für den Community-Newsletter eintragen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. An alle, die früh genug dran waren und nächste Woche dabei sind, ich verspreche euch, es wird super cool. Wir haben uns ein super unterhaltsames Programm überlegt, das sicherstellt, dass du mit deinen Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe netzwerken kannst. Und das alles unter dem Motto »Sei leibernd«. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an die Labstelle, die uns an diesem Abend ihre Bar zur Verfügung stellt und für eine einzigartige Atmosphäre sorgen wird. Ich freue mich auf einen wirklich unvergesslichen Abend und den Start der Lawpreneur Community Eventreihe. Und jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Heute eine ganz spezielle Folge mit zwei Gästen, einmal mit der Liane und einmal mit der Claudia. Es freut mich sehr, dass ihr beide heute da seid.
Servus.
Hallo, danke für die Einladung.
Danke. Ganz besonderer Gast, eben auch sogar aus Deutschland zugeschaltet, deswegen heute online. Genau. Ja, wir sind ja alle im selben Bereich unterwegs. Wir unterstützen Rechtsanwaltskanzleien und auch einzelne Anwälte dabei, ja, Mandanten zu gewinnen, ihr Unternehmen skalierbarer aufzustellen, die Zahlen besser zu verstehen und alles, was da dazugehört. Und jetzt würde mich zu Beginn einfach mal interessieren, wie das so im Vergleich Deutschland-Österreich ist, was wir da so gut vergleichen könnten. Also wir haben ja die Beobachtung, dass die meisten Kanzleien eher nicht so wirtschaftlich denken oder aufgebaut sind. Und meistens auch gar nicht ein richtiges Controlling beispielsweise in den Kanzleien stattfindet. Wie ist denn das in Deutschland so?
Also Sarah, da sagst du was. Wobei ich sagen muss, ich bin ja auch sehr viel für Wirtschaftskanzleien unterwegs. Die sind natürlich betriebswirtschaftlich wunderbar aufgestellt. Ne? Also die haben Leute, die sich ums Pricing kümmern. Die haben Leute, die sich wirklich intensiv mit Controlling und mit Kennzahlen auseinandersetzen. Die haben auch entsprechende Software. Die wird dann durchaus eher als Kanzlei-Management-Software genutzt. Und es gibt auch Tendenzen und Entwicklungen, gerade in den Wirtschaftskanzleien, dass das dass es durchaus auch zahlengesteuert sich angesehen wird. Ne? In den mittleren und kleineren Kanzleien gebe ich dir absolut recht. Und ich glaube, dass die Grundlage davon, dass schon kein Controlling da ist, einfach der Umstand ist, dass sehr viele Kanzleien nicht wirtschaftlich denken. Mhm. Ne? Und nur weil man Jura gut kann, kann man wahrscheinlich BWL noch lange nicht so gut und sich halt auch nicht so gut verkaufen und auch nicht so gut Controlling. Ansonsten bin ich erstmal super gespannt, was die Claudia dazu zu sagen hat, weil die ist ja wohl der absolute Profi in Sachen Controlling. Und da bin ich schon ganz, ganz gespannt, was ich auch für meine Kundinnen und Kunden hier in Deutschland als Empfehlung mitnehmen kann. Also meine erste Empfehlung, wenn ich Ausgründung, also Spin-offs berate, ist natürlich, macht einen vernünftigen Businessplan. Den gucken wir uns an. Ist der realistisch? Ehrlich gesagt, da sehe ich den Posten Marketing beispielsweise immer sehr kritisch, weil das viel zu mokelig berechnet wird für die heutige Zeit, nach meiner Einschätzung. Und wenn ich mir das schon anschaue, dann erschließt oder dann gibt schon ein paar Aha-Momente. Und ich habe auch schon den Fall gehabt, dass Leute gegründet haben und haben zu mir gesagt, Businessplan? Ne, also die jetzt nicht irgendwie eine Förderung nötig hatten oder sowas, wo ich gesagt habe, Leute, ne, da kann euch, ihr müsst euch doch überlegen, weshalb ihr zusammen seid und was euer Ziel ist, insbesondere wirtschaftlich. Ihr macht es doch nicht, weil ihr zu viel Tagesfreizeit habt, oder? So. Ja. Also Claudia, ich bin gespannt.
Ja, uns ist es nicht viel anders. Die großen Kanzleien, die sind natürlich gut aufgestellt. Die haben Abteilungen, die haben ein eigenes Controlling, die haben eine Finance-Abteilung, ein Department, da werden Reportings gemacht, da wird budgetiert, die kennen ihre Zahlen, das ist eh keine Frage. Trotz allem verstehen sich, wie du schon sagst, die mittelständischen Kanzleien oder die kleineren Kanzleien, die Einzelkämpfer, eben nicht immer als wirtschaftliches Unternehmen, als ein Unternehmen, das strategische Ziele haben sollte, diese Ziele definieren, daran arbeiten. Also primär verstehen sie sich als Juristen, was ich ja verstehe, das ist ihre Kernkompetenz. Aber die Tendenz geht schon dazu, dass sie schon langsam erkennen, ich muss mir das vielleicht auch anschauen, weil ich muss wirtschaftlich sein, weil die Welt verändert sich. Man sieht das, man hat einen Kostendruck, man hat Konkurrenz. Die Mandanten, würde ich mal sagen, haben sich emanzipiert in den letzten 10 Jahren. Dadurch auch, dass in vielen Unternehmen Juristen tätig sind, die vorher in Anwaltskanzleien gearbeitet haben, die wissen, wie es funktioniert. Und wir haben auch einen spannenden Podcast dazu schon gehört in dieser Reihe von einer Unternehmensjuristin, die auch sagt, ja, die Bindung zum Anwalt ist jetzt keine mehr auf Lebensdauer. Also man kann auch für unterschiedliche Dinge unterschiedliche Kanzlei beauftragen. Und da ist das Pricing natürlich sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich muss meine Zahlen kennen, um ein Pricing zu machen.
Aber bevor wir jetzt zum Pricing kommen, würde ich gern grundsätzlich mal klären, warum ist Controlling in der Kanzlei eigentlich wirklich so wichtig und ab wann sollte eine Kanzlei sozusagen überhaupt mit dem Controlling beginnen?
Also wenn ich starten darf, das Controlling, das musst du von vornherein beginnen. Also du musst deine Systeme schon so aufbauen, dass du gut auswerten kannst. Ich möchte nochmal dazu sagen, Controlling, die meisten verstehen ja Controlling als Kontrolle und Nachschauen, aber viele verstehen nicht, dass Controlling ein Steuerungstool ist. Also der Controller in einem Unternehmen ist der Navigator in einem Schiff, so kann man sich das vorstellen, und die Anwälte oder das Management sind die Kapitäne. Und die beiden in Kombination steuern das Schiff durch die wirtschaftlichen Lagen auch, sehen gute Wasserwege, finden gute Wasserwege, können aber auch beginnen, wenn es ein Unwetter gibt, das zu umfahren oder sehen Untiefen. Das ist so diese Synergie zwischen den beiden. Und wenn das richtig funktioniert, dann hat man ein vernünftiges Controlling. Und ja, ich kann im Nachhinein Dinge betrachten, aber ich muss das laufend tun. Also Controlling bedeutet, kenne deine Zahlen und baue sie so auf, dass du sie rasch auswerten kannst und verstehst. Also eine Zahl, und auch wenn ich eine Kennzahl definiere, bedeutet das ja noch nicht, dass ich weiß, wie die zustande gekommen ist. Das heißt, ich muss wissen, wie die aufgebaut ist und was ich mir dabei gedacht habe, diese Kennzahl zum Beispiel zu definieren. Ja.
Also ich glaube, Controlling ist ja immer das höchst ungeliebte Kind. Nicht nur in Kanzleien, sondern auch in Unternehmen. Also ich habe BWL studiert und war früher in Unternehmen auch unterwegs mal. Controlling ist ja immer so, dass alle sagen, entweder wollen sie dir irgendwelche Gelder verbieten oder sie gehen dir auf die Nerven, weil sie irgendwas von dir wissen wollen und so, ne? Das ist ja in Kanzleien nicht anders. Ich glaube, sich bewusst zu machen, dass unternehmerisches Dasein eben bedeutet, dass ich mir anschaue, wie viel Geld kommt rein, was kann ich investieren, inwieweit kann ich das eben überprüfen, dass eine nicht nur Amortisation, sondern dadurch eine Vermehrung und ein Wachstum geschieht. Darum geht's ja. Na, also darum geht es ja, wenn man es mal ganz platt sagt. Und am Ende des Tages glaube ich, dass viele Leute abgeschreckt sind von der Begrifflichkeit. Aber Controlling, Claudia, das wirst du mir mit Sicherheit irgendwie auch noch ergänzen können. Controlling muss ja nicht das ganz große Ding sein, 1000 Excel-Tapeten und weiß
nein,
ich nicht was.
Nein, das gibt's gar nicht. Nein, das kann man ganz einfach
genau
aufbauen. Es ist Controlling ist alles. Auch zu wissen, wie viel ich in meiner Kasse habe und was ich ausgeben kann, wenn es nur so klein ist. Also es ist einfach, muss man so betrachten. Das alles
ist
Controlling.
Genau. Genau so sehe ich das auch. Und ich glaube, dass da halt auch ein großes Missverständnis in der Definition der Begrifflichkeit Controlling schon einfach mal herrscht. Und weil du gefragt hast, warum braucht man's? Naja, vor der existenziellen Krise steht die Liquiditätskrise und davor steht ein Mangel an Controlling und Strategie.
Liquiditätsplanung, ganz großes Thema.
Ja. Welche KPIs sind dann aber wirklich relevant? Also welche muss man sich anschauen in einer Kanzlei?
Naja, die KPIs, die sind ja über das ganze Unternehmen verstreut. Also es bedeutet einerseits, wie man schon angesprochen hat, Liquiditätsplanung, wie effizient bin ich, auf Leistungsebene, wie viel Leistung erbringe ich, ist, soll, wer sollte, wie viel Stunden erbringen. Dann muss ich auch, um das auswerten zu können, meine Struktur in meinen Daten haben, zu sagen, wie definiere ich überhaupt meine Stunden? Da gibt's da interne Stunden, nicht verrechenbare Stunden, was fällt da überall rein? Und erst dann, wenn ich weiß, wie diese Daten aufgebaut sind, kann ich sie auswerten. Aber ich finde ganz wichtig, Leistungserfassung, was verrechne ich nicht? Habe ich meinen Ist-Soll-Vergleich? Wie effizient bin ich? Sind diese Leistungen auch abgerechnet? Wie lang dauert es, bis ich sie abrechne? Das heißt, ich finanziere ja vor, wie lang dauert das? Das spielt dann hinein, welche Vereinbarung treffe ich? Monatliches Abrechnen für die Liquidität natürlich super. Und so Geschichten wie on closing und dann läuft das Verfahren 3 Jahre, dann finanziere ich davor. Das ist relativ schwierig für meine Liquiditätsplanung. Das ist jetzt mal ganz plakativ ausgedrückt.
Claudia, da hast du einen super Stichpunkt gesagt, um mal klar zu machen, wie das alles zusammenhängt. Also gerade, wann stelle ich meine Rechnungen? Also je früher ich die Rechnungen stelle, desto eher ist die Zahlungsbereitschaft auch des Mandanten. So, insbesondere dann, wenn du forensisch tätig bist und erfolgreich für ihn warst, ne? So, und je länger das rumtrödelt, und ich glaube, eines auch der größten Punkte ist überhaupt Zeiterfassung und das ist, Claudia, das kannst du vielleicht auch bestätigen oder deiner Erfahrung mal sagen, ganz viele haben ein Problem damit vom Mindset her, Rechnungen zu stellen.
Ja, das stimmt.
Und insbesondere junge Anwältinnen und Anwälte, denen muss man beibringen, wie sie lernen zu formulieren, was sie kosten. Und wie man auch damit umgeht, wenn jemand sagt, so teuer oder irgendwie sowas. Ja, das ist für mich alles auch im Sales-Prozess ganz wichtig zu betrachten. Aber da greift es so wahnsinnig ineinander auch. Und da finde ich, kann man das so wunderbar ablesen, ja, wenn man da wirklich mal richtig hinterher ist. Also ich weiß zum Beispiel in meiner letzten Kanzlei, wo ich angestellt war, die Controllerin, das war die Büroleiterin, die hat auch das Controlling gemacht. So, die war aber hinterher, dass sie alle ihre Stunden aufgeschrieben haben. Das ging aber zack, 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 ne? Und die hat Rechnungen gestellt, sofort, wenn es irgendwie Möglichkeiten gab, bam, bam, bam. Und wenn so ein Verfahren, wie du es eben gerade angesprochen hast, Claudia, mit einer Verfahrenslaufzeit von 3 Jahren, dann wurde da ganz klar schon vorab ganz klar gemacht, wie man was vorher schon abrechnet. Ne? Das geht ja nicht. Ja. Na, das ist ja, geht ja einfach nicht. Aber das, also ich finde, es ist gerade dieses Thema Abrechnung, wann rechnet man ab und wie gehe ich überhaupt mit Preisen um, wie schreibe ich auf, ist übrigens, das glaube ich, ist auch ein Thema in Wirtschaftskanzleien, das gerade dann vielleicht auch von den Partnern, die dann die Stundenzettel von den Associates sehen, nochmal was wegstreichen, weil sie eventuell glauben, dass der Mandant damit ein Problem hat. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so wäre. Na, ja, aber ich glaube, man scheut da auch potenziell den Konflikt oder man hat Angst davor, angesprochen zu werden.
Also ich glaube, es ist ein faires, transparentes System ist wichtig. Also es ganz zu sagen, okay, ich setze jetzt vielleicht jemanden ein, der ist jetzt noch nicht so Senior, kommt gerade von unten, der wird länger brauchen, dann ist es an mir als Anwalt, der da die Führung in diesem Akt hat, zu sagen, okay, das schaue ich mal an und dann beurteile ich das fair. Das ist das Da muss man aber auch den Konzipienten oder den auszubildenden Anwalt sagen, okay, bitte schreib alles auf, beurteile deine eigene Leistung nicht. Wir wissen, dass du vermutlich länger brauchst. Also es geht auch in der Kanzlei um die Kultur. Wie gehen wir damit um, dass wir uns auch bewusst sind, dass wir hier auch ausbilden? Also das bedeutet ja auch, die sind ja noch in Ausbildung. Und das muss man klären und die sollen keine Angst haben, ihre eigenen Leistungen zu bewerten. Sagen, oh mein Gott, ich habe jetzt 5 Stunden gebraucht, das hat der andere, kann das in 2 Stunden und das darf ich nicht aufschreiben. Also das ist der völlig falsche Ansatz. Und ja, das sollte jetzt nicht zum Klienten oder zum Mandanten gehen in der Rechnung, aber für unsere interne Beurteilung dann schon auch, weil dann sehe ich, braucht der Förderung, muss ich mich mit ihnen mehr auseinandersetzen. Müssen wir intern hier Thinktanks bilden, dass sie dies und so weiter und so fort. Also das sind schon Zahlen, die auch intern wichtig sind und nicht nur außenwirtschaftlich gesehen. Also das hängt alles zusammen.
Aber extern muss man schon auch, wenn man jetzt die Zahlen an den Mandanten kommuniziert, muss man schon auch ein bisschen aufpassen, weil mittlerweile sagen natürlich sehr viele Mandanten, puh, ich zahle sicher nicht die Ausbildung von euren Konzipienten. Nein,
das ist das, was ich gerade gemeint habe. Du musst das dann kritisch durchsehen als jemand, der dann die Endabnahme für seine Abrechnung hat, ja, das Leistungsverzeichnis durchgehen und anschauen. Ja. Keine Frage. Ich wollte noch sagen, ich bin bei der Liane, das stimmt. Also abrechnen zeitnah, damit sich der Mandant noch erinnert. Und wenn es ein guter Erfolg war, dann zahlt er es auch gerne. Und ich habe auch bemerkt, je kleiner die Rechnungen sind, das heißt nämlich monatlich, desto eher werden sie bezahlt. Gibt auch in großen Konzernen dann ab, ich weiß nicht, 10.000 müssen zwei zeichnen und das freigeben. Das wird einfach immer schwieriger und die Liquidität kommt immer später rein. Also das muss man betrachten.
Ja, das haben wir eh schon in der vorigen Folge Liquiditätsengpässe in Kanzleien besprochen. Was würdet ihr jetzt aber sagen, wie macht man eigentlich eine sinnvolle Preisgestaltung in der Kanzlei? Weil da haben wir ja ganz oft Kanzleien, die an uns herantreten und sagen, ja gut, wie machen wir das? Die Wirtschaft ist im Wandel, die einen Mandanten wollen oder sind nicht mehr bereit, das zu zahlen, die anderen wollen dieses System. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen, aber wie, wenn man jetzt sagt, eine neue Kanzlei entsteht gerade und die fragt, wie rechnen wir denn am sinnvollsten ab? Was empfiehlt man ihnen, eurer Meinung nach?
Ja, also aus meiner Sicht ist mal ganz wichtig, ist, dass ich meine Kosten kenne. Also wenn ich jetzt Angestellte habe, was kostet was? Und dann muss ich schauen. Natürlich habe ich auch Referenzwerte in der Branche. Man weiß ja, was so durchschnittlich pro Senioranwalt, Equity-Partner pro verrechnet wird. Das hat man ja ungefähr im Griff. Das sehe ich schon. Ich glaube auch bei einem Einzelkämpfer mit einem Konzipienten wird das kein Problem sein, sich bewusst zu sein, was kostet das. Schwierig wird es dann, wenn man schon so 10, 15 Leute ist, weil dann verliert man den Überblick und dann ist es wirklich wichtig, meine Kosten zu kennen und meinen Deckungsbeitrag, also variable Kosten, fixe Kosten und so weiter, sich da ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben, was gebe ich aus, was ist meine Range, was ich verkaufen kann, wie lange brauche ich ungefähr. Manche tun sich schon wahnsinnig schwer zu schätzen, wie viel Zeit werde ich denn da brauchen dafür, allein das. Also das muss man lernen und man braucht immer mehr Zeit, als man glaubt. Kann ich jemandem mitgeben. Bei der Kalkulation, was ich verrechne, ich brauche immer mehr Zeit, als ich glaube. Liliane, was meinst du?
Naja, zum Thema Pricing, also da gibt es ja 100.000 Möglichkeiten. Also ich sehe in Pitches, die ich sehe hier in Deutschland, also insbesondere in den Wirtschaftskanzleien, dass wirklich das Mandat halt aufgeteilt wird, also aufgebrochen wird, dass auch geschaut wird, was kann man mit Legal Tech machen, was kann man mit Smart Operations machen, also was kann man gegebenenfalls auch automatisieren, welche, ne, kann ich mit Legal Tech die Due Diligences machen, dann kann ich das irgendwie zu einem ganz anderen Preis anbieten. Also und das ist aber übrigens auch hochinteressant. Ich finde, gerade bei Pitches kommt es auch sehr stark auf die Kommunikation an, die du verwendest. Also wie verkaufe ich mich auch über den Preis und mit dem Preis? Dann kenne ich auch Kanzleien, die eigentlich Legal Design mäßig auch ihre Seiten betreiben und Produkte anbieten bis hin zu Bundles. Das finde ich auch hochinteressant. Also insbesondere so im Bereich Datenschutz oder zum Beispiel internationales Markenmanagement oder irgendwie solche Geschichten ja im Markenrecht. Das finde ich auch total attraktiv. Ja, was würde ich sagen? Also wenn eine neue Kanzlei anfängt, also du hast eben gerade gesagt, Claudia, ne, wenn dann 10 Leute dabei sind, dann nur wird schon unübersichtlich und so. Also erstens klar, du musst auf jeden Fall die Kosten kennen. Wenn du die Kosten kennst, dann weißt du schon mal, was du auf jeden Fall einnehmen musst.
Genau.
So, ne, da ist ja die ganz einfache Überlebensnummer. Kann ich mehr Geld ausgeben, als ich einnehme? Ganz einfach. Und dann kann ich mir, dann muss man sich eben überlegen, was können wir anbieten und was ist auch ein Preis, der als seinen Preis wert empfunden werden kann. Mhm. Und da kommt ja auch wieder ganz viel rein. Also die Erfahrung zeigt, dass eben die Reputation ganz stark auch preisbildend wirkt. Die Erfahrung zeigt, dass ein hervorragendes Marketing ganz stark preisbildend wirkt und so weiter und so weiter. Also das würde ich mir mit den Leuten, zum Glück mache ich das nicht. Deshalb, Claudia, bin ich ja so froh, dass es Menschen wie dich gibt, die das so toll kennen. Leider gibt es sowas noch nicht in Deutschland, aber ich würde das großartig finden, weil ich mache ja eher die strategische Kommunikation so im Bereich Vertrieb und so weiter und mit diesem Pricing und so. Ich finde es hochspannend, weil das auch viel, viel mehr Psychologie inkludiert, als man meint. Aber ich habe da ehrlich gesagt noch keinem gesagt, welchen Preis nehmen wir denn jetzt? Oder wie willst du das denn machen? Ich kann nur sagen, dass auf jeden Fall, wenn mehrere auch in den Kanzleien sind, was mich immer irritiert ist, wenn zum Beispiel 5 verschiedene Partner 5 verschiedene Stundensätze aufreißen, dann denke ich mir, was soll der Scheiß? Ja, das ist dann so ein, also das ist für mich halt auch wieder so ein Mindset-Ding. Da sind dann wieder Leute dahinter, die dann irgendwie, oder wenn sie dir dann irgendwie unter dem Stichwort der Mischkalkulation so betriebswirtschaftlich völlig schwachsinnige Preise verkaufen und sagen, nein, das rentiert sich auf jeden Fall, der kommt wieder und mit den ganz großen Themen und dann wird gecashed und der warme Regen kommt. Also das finde ich halt, also unternehmerisches Denken bedeutet eben auch zu sich und seinem Wert und seiner Leistung zu stehen. Und das muss sich auch im Preis irgendwie widerspiegeln, dass man jederzeit bemüht ist, auch im Sinne des Mandanten einen Preis für ihn zu platzieren, der akzeptabel ist und der eben wirklich einen Wert mit sich bringt, den er für sich spüren oder sogar messen kann. Ganz andere Sache, ne? So, also, aber ich glaube, da gibt es, Sarah, da gibt es, also ich kenne da, würde da keine, könnte dir da nicht sagen, so würde ich das immer machen, dann hoch 3 mal Pi und dann hast du den Preis auf jeden Fall. Keine Ahnung.
Ja, dass wir da nicht eine klare, eindeutige Meinung finden, war mir eh klar, aber ich wollte eben mal wissen, was eure Gedanken dazu sind.
Also ich glaube, dass es hier eine Entwicklung gibt. Also der klassische, früher gab es den Tarif, dann gab es Stundensatzabrechnungen und jetzt muss man flexibler werden. Also die Stefanie Thuiner war zu Gast, die hat das sehr, sehr gut geschildert, wie sie daran geht als Unternehmensjuristin. Und sie wünscht sich eben eine flexiblere Seite auf der Anwaltsseite mit dem Pricing. Ich glaube, es hängt von der Sache selbst ab, also um das Fachgebiet. Also weil du auch die Stundensätze unterschiedlich von Partnern angesprochen hast. Also wenn einer eine spezielle Expertise hat in einem und sagt, er ist jetzt in Österreich einer der Heroes auf diesem Gebiet, ja, dann hat der sicher einen höheren Stundensatz genau in dieser Sache. Und man muss dann auch schauen, welche Haftung steht dahinter und so weiter. Das schlägt sich auch, dass der Haftpflichtversicherung brauchst du eine höhere Deckung. Das muss sich natürlich dann im Stundensatz auch niederschlagen. Das ist keine Frage. Aber da gibt es sehr, sehr viele Aspekte. Ich glaube, der Klassiker ist einfach der Stundensatz und da muss man, wenn man beginnt, ausschauen, dass ich sage, bin ich kostendeckend und meistens sollte ich einen Deckungsbeitrag haben, der darüber hinausgeht, nicht? Der Break-Even-Point, das ist nice, aber das von dem kann ich mir noch kein Semmel kaufen.
Ja, also ich bin grundsätzlich ein großer Fan davon, wenn es natürlich grundsätzlich die Stundensätze gibt, aber wenn es dann auch für bestimmte Pakete oder Leistungen einfach solche Pauschalpreise und Paketpreise gibt, weil ich glaube, das ist auch Zeit, angemessene Zeit und auch etwas, was die Stefanie uns in einer Podcast-Folge schon gesagt hat, dass sich das die Mandanten ja auch wünschen, dass man von vornherein, also auch von Mandantenseite, einfach besser kalkulieren kann, was kostet mir das jetzt, das ganze Verfahren, wenn ich das wirklich mache oder wenn ich etwas im Unternehmen implementiere und da eben ein Team von Anwälten brauche. Gibt es in Deutschland oder merkst du das auch, dass einige Kanzleien sogenannte Klumpenrisiken haben mit Mandanten, also wo eine Kanzlei wirklich von einem großen oder wenigen großen Mandanten extrem abhängig sind und irgendwie gar nicht im Blick haben, wie gefährlich das sein kann, weil das Mandat kann ja auch schnell mal weg sein.
Ja, aber ich glaube, dass denen das nicht bewusst ist, glaube ich nicht. Also das Ding, das klopft immer im Hinterkopf. Mhm. Also das wissen die ganz genau. Das wissen die spätestens dann, wenn sie irgendwie ihren monatlichen Zahlungslauf machen und wenn der eine irgendwie, ne, wenn der eine 2/3 oder noch mehr des Monatsumsatzes macht und das über ein paar Monate hinweg. Ich muss ja auch ehrlich sagen, gerade so mittelständische Kanzleien, da sage ich immer, überlegt euch ganz genau, welche Mandate ihr akquirieren wollt und welche Mandate ihr dann auch annehmt. Weil das führt ja im Zweifel zu einem Klumpenrisiko. Ich sag dann immer, da habt ihr wohl ein bisschen vom Brot genommen, ein bisschen zu groß für euch war, ne? Und dann kriegt man das nicht mehr runtergeschluckt und nicht mehr verarbeitet. Das ist dann natürlich extrem schwierig. Aber das ist ein großer Struggle, weil gerade halt große Streitwerte oder Mandate, die potenziell einen hohen Umsatz liefern und wenn du halt nicht das Risiko verteilen kannst auf viele, viele Schultern, sondern dann nur zu dritt oder so bist, ich glaube, das ist auch potenziell ein riesiges Haftungsrisiko. Auch da, also auch im Haftungsbereich gibt es Klumpenbildung. Ne? Also insofern muss man da echt, aber ich glaube, dass denen das schon bewusst ist.
Claudia, wie würdest du das in Österreich einschätzen?
Ich glaube, da gibt es nicht viel Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Das ist eine tief menschliche es gibt, ja. Und natürlich ist das praktisch, wenn ich einen Mandanten habe, der zuverlässig mir im Monat meine Fixkosten deckt oder auch mein Auto, das ein bisschen größer ist als das Auto von wem anderen. Das verstehe ich. Aber ich glaube, wir sollten ein bisschen sensibilisieren. Also wenn man in seinen Aufträgen über sowas stößt und man sieht das, dann sehe ich es zumindest als meine Aufgabe, ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, zu sagen, würde ich empfehlen, eine Strategie, wie könnte man nebenbei da schauen, dass man was anderes aufbaut, wenn das wegfällt. Und natürlich bindet die binden die Ressourcen. Ja. Oft einmal ist dann auch gar nicht Kapazitäten vorhanden, dass ich nach was anderem schaue. Da muss ich dann halt einen Plan aufstellen. Also da ist strategisches Denken und Handeln schon angesagt. Und wirklich, wenn du allein bist, okay, dann musst du dich halt auf die Suche gehen, kannst wahrscheinlich überleben. Aber wenn du ein Team finanzieren musst, wenn du Mitarbeiter hast, die davon abhängig sind, dass sie ihre Miete zahlen können und so weiter, dann habe ich schon auch die Verantwortung, ihnen gegenüber zu schauen, dass ich unser Risiko etwas minimiere. Also einfach sensibilisieren und ja, ich stimme der Diane zu, die werden das schon wissen, aber will man immer alles so genau wissen, wenn es eh zur Zeit so gut läuft? Und das ist es wieder, Controlling, dass man rechtzeitig handelt, damit, wenn es nicht so gut läuft, man einen Plan hat. Und
also ich finde ein richtig gutes Beispiel dafür, wie sowas richtig blöde laufen kann, war Dieselgate. Also da haben viele, viele Kanzleien massiv von gelebt, haben riesige Teams angestellt, insbesondere dann auch mit irgendwelchen Wirtschaftsjuristen in Deutschland, die halt wirklich, die waren beschäftigt, es gab einen langen, warmen Regen und ich kenne Leute, die haben 90% ihres Umsatzes mit sowas gemacht und dann war auf einmal zu Ende, ja. Und dann hatten sie einen riesen Stab an Leuten da Die wurden dann auf unschöne Weise sehr schnell irgendwie wurde das abgeschüttelt. Dann war man, was machen wir denn jetzt und so. Aber es war absehbar, ne? Und insofern, also ich glaube, Claudia, was am Controlling halt so hervorragend ist, ist, es lässt uns den Raum betreten zwischen Impuls und Reaktion, ja, den man Freiheit nennt. Also,
ja. Und also man sollte dann agieren und nicht nur reagieren. Das
genau,
ist
genau, genau, genau.
Das Thema.
Was ich aber schon oft beobachte und wo ich mir sicher bin, ist, dass einige Kanzleien nicht wirklich wissen, was jeweilige Mandanten tatsächlich wert sind. Also, dass sie manchmal unter- oder überbewertet werden, im Sinne von ja, Deckungsbeitrag ausrechnen. Also, da bin ich mir eigentlich schon sicher, dass das manche nicht so wirklich am Schirm haben.
Bin ich mir absolut mit dir genauso sicher. Frag, wenn du die mal fragst. Also ich meine, klar, ganz viele haben ja kein CRM und so und die wissen halt auch nicht, ne? Also dann, die halten es halt auch einfach nicht nach. Und dann ist das eher so ein Gefühl, ne? Also mit dem Mandanten habe ich das und das und das gemacht. Und wenn ich dann sage, ja, was heißt denn das jetzt? Wie ist denn der Deckungsbeitrag von dem Mandanten? Mhm. Na, dann sage, ne, das, also Umsatz ist für mich eine klitzekleine Größe, aber wirklich nicht die relevanteste. So.
Ja. Und ich würde es auch immer mandantenweise sehen und nicht mandatsbezogen. Ja, weil wenn ich einen großen Mandanten habe, ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen, dann wird es wahrscheinlich schon sein, dass ich ein Mandat für den mache, das, wo der Deckungsbeitrag nicht so der Hit ist. Ja, aber das muss ich als Investition sehen. Also das ist einfach keine Frage. Das muss in Summe passen. Und ich bin auch ein großer Fan davon zu sagen, okay, wir schauen uns das an. Am Ende des Jahres schauen wir uns an, wie viel Umsatz gemacht, schauen uns den Deckungs- und dann kann man über einen Jahresrabatt reden. Aber nicht vorher schon rabattieren, weil du bist so ein toller Mandant und ich gebe da gleich auf alles mal 20%. Ja. Kann ich nicht empfehlen, habe ich auch schon gesehen. Ja.
Liane, wie sieht es bezüglich Marketing, Legal Marketing in Deutschland aus? Ist das auch noch eher so eine, ja, so ein unangetastetes, schwammiges Gebiet oder gibt es da doch schon einige, die richtig was drauf haben und klare Strategien, die erfolgreich sind?
Also die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, da sind sehr, sehr viele spätestens nach der Zusammenarbeit mit mir sehr strategisch und vertriebsorientiert aufgestellt. Aber also ich sehe schon richtig gute Sachen. Ich sehe richtig gute Sachen im Branding. Ich sehe wirklich richtig, also ich sehe vor allen Dingen, und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, dass zunehmend auch in den Wirtschaftskanzleien es nicht nur eine Marketingabteilung gibt, sondern dass die halt ganz nah an der Produktentwicklung, am Business Development, an den Knowledge-Lawyern dran ist, die halt wirklich schauen, welche Themen wollen wir besetzen. Also das verbindet sich. Und diese, ich glaube, der wirkliche Vorteil, den im Moment Kanzleien für sich erarbeiten können, ist, dass sie das ganzheitlich betrachten, dass sie sich eben genau überlegen, okay, na, was bedeutet das für mich? Wie werde ich sichtbar? Über welche Kanäle? Wo ist meine Zielgruppe? Was braucht diese Zielgruppe? Wie wird die angesprochen und so weiter? Aber Sarah, natürlich bei ganz viel, gerade so im Mittelstand, da sehe ich zum Teil Homepages. Also ich nenne das immer liebevoll vor 10 Jahren irgendwann mal Kompetenzentleerung im Netz. Einmal irgendwie alles reingeballert und dann schnell weggerannt, weil hoffentlich müssen wir da nie wieder dran. Das kostet Geld und das will keiner und diese nervige Kanzlei-Homepage und dann, und das hat ganz wenig mit Strategie zu tun. Dann lässt man sich vielleicht auch auf Angebote ein, die einem irgendwie was versprechen und dann siehst du, dass das irgendwie so Billo-mäßig zusammengekloppter Kram ist, der halt irgendwie keine Wertigkeit transportiert, keine Wertewelten, du spürst überhaupt nicht die DNA, weil sich damit überhaupt keiner befasst hat. Ja. Und das finde ich extrem schade. Da tut mir immer mein Herz sehr weh, weil ich mir immer, also ich sage dann immer zu den Leuten, also stell dir vor, du würdest dich nicht kennen. Würdest du bei dir kaufen mit dem Ding da? Also ich meine, es immer noch unterschätzt wird, dass die digitale Kompetenzpräsentation ein wesentlicher Bestandteil des Transformationsprozesses in Kanzleien sein muss. Na, da wird immer noch so voller Trotz, dann bin ich eben nicht zu finden bei Google. Lalala.
Ich mag kein LinkedIn.
Außerdem, ich kriege Empfehlungen, mein Tisch ist voll. Ne, so denke ich mir immer, alles klar. Ich hatte heute wieder die Diskussion, ich sage dann immer, Sie machen sich schuldig an Ihren potenziellen Mandanten, weil Sie irgendeinem Idioten, der vielleicht weniger gut Ihren Job kann, aber besser klappern, das Parkett überlassen. Und da kriege ich einfach mal zu viel. Also ich kann aber auch da die Psychologie dahinter verstehen, Veränderungsprozesse, insbesondere bei Anwälten, die auch so sehr wortverhaftet sind, die so sehr sprachlich verhaftet sind. Und es ist ja auch ein spezieller Typus Mensch. Da sind ja ganz wenige, die rausgehen und sagen, boah, ich bin so ein toller, ne? Sondern es gibt ja auch ganz, es gibt es natürlich auch, aber es gibt auch ganz, ganz viele sehr bescheidene, sehr zurückhaltende, sehr sensible, und wenn die dann auf dem Partner-Tracks sind, ne, und spätestens wenn sie beim Council angekommen sind, dann fängt es an zu klopfen, Business Case, wie mache ich das denn und so, und dann müssen sie ran und dann müssen sie sich mit Verkauf, Vertrieb, mit Produktentwicklung, mit Verkaufspsychologie, mit sichtbar werden, mit all dem ein Stück weit befassen und natürlich auch mit LinkedIn, ne? Aber das ist, also insofern, es gibt alles, wie wahrscheinlich auch bei euch in Österreich. Was sagst du?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, unser Markt ist natürlich viel, viel kleiner. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann habt ihr ja 160.000 Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen in Deutschland. Wir sind bei circa, ich glaube, 8.000, 9.000. Also das ist ein großer Unterschied. Ich muss aber sagen, dass bei uns leider nicht wirklich viele Kanzleien jetzt großartig hervorstechen mit ihrer wahnsinnig tollen Marketingstrategie. Es gibt ein paar, aber jetzt wirklich nicht so viele.
Ja, das stimmt.
Also die kann man schon an einer Hand, maximal zwei Händen abzählen, wo man jetzt wirklich sagt, das stimmt wirklich von Branding über Social-Media-Auftritte und alles, was noch dazu gehört, wirklich alles. Also das ist eher mau. Bei uns ist es aber auch so, dass wir jetzt aktuell einen Generationenwechsel haben. Ja, und es stimmt ja tatsächlich, ich höre das ganz oft eher von den älteren Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen, ja, wir brauchen das nicht, wir haben das nie gebraucht und wir haben ja immer gutes Geschäft gemacht. Und das stimmt ja, also in der Vergangenheit hat das ja auch sehr lange sehr gut funktioniert und es gab Zeiten, wo quasi ein Rechtsanwalt das Schild vor die Tür gehängt hat und der Laden ist gelaufen. Aber sehr viele verpassen so, dass ihr können es nicht richtig einschätzen, dass diese Zeiten vorbei sind und sehen nicht die Notwendigkeit, dass sie jetzt einschreiten und sich doch schnell noch anpassen und eben die neuen Kommunikationsmittel verwenden und sich da auch ein bisschen auf neue Strategien einlassen. Ich glaube, das ist halt einfach die große Gefahr.
Also Kanzleien, die ich in Deutschland berate, spätestens wenn die so 30 allerspätestens, wenn die 30 Berufsträger haben, 25, 30, dann empfehle ich ihnen dringend, dass sie einen Business Developer und Marketing Menschen einstellen, der etwas davon versteht. Und ich sage denen auch gerne, es muss nicht zwingend jemand sein, der aus der Anwaltswelt kommt. Für mich ist da viel wichtiger der Vertriebsgedanke und der Service, die Servicebereitschaft, die haben oder die Servicegedanken. Deshalb finde ich hochinteressant, auch Leute zu nehmen aus der Finanzindustrie oder eben auch Hotellerie und sowas. Die haben ein ganz anderes Denken. Die haben ein ganz anderes Denken und denen die anwaltsspezifischen Dinge drüber zu helfen, das gelingt relativ schnell. Wenn dann nicht Blockaden kommen, eben von der Kanzlei selber, weil sie dann vielleicht Angst hat vor ihrer eigenen Courage. Ne? Also weil sie halt im Zweifel Angst hat. Ich sehe das so bei LinkedIn. Ganz viele machen das nicht, weil sie nicht unbedingt Angst vor potenziellen Mandanten haben, sondern vor dem Bashing ihrer Kollegen und vor Beschämung und so. Ne? Also, tja.
Das sind aber auch einige ein bisschen gemein.
Entschuldigung. Wie meinst du jetzt, wo meinst du ein bisschen gemein? Bei LinkedIn?
Ja, auf LinkedIn, da sind ja einige wirklich immer, also gestern erst habe ich für einer netten Juristin einen Kommentar gesehen, die hat einfach ganz offensichtlich einen Tippfehler in ihrem Posting gehabt. Das war ein Tippfehler und nicht irgendwie ein ernster Deutsch-Grammatikfehler, weil sie ja zu dumm ist. Ja. Aber da ist gleich ein älterer Partner, so ein deutscher Rechtsanwalt, hat dann gleich drunter kommentiert, naja, so auf die Art, bevor sie irgendwelche Schulungen anbieten, lernen sie mal Deutsch, so irgendwie. Und das
war... Ehrlich, ja, das, also sowas, das finde ich so yesterday. Also ganz ehrlich, das, ja. da denke ich mir, Mensch, schade, dass du noch keine Therapie gemacht hast. Schäßelein, ne? Ja, tut mir wirklich leid. Also sowas, und ja, aber also
davor sollte man keine Angst haben, das sollte man nicht denken. Also solche Leute,
naja,
sollten einem
egal sein.
Es
beschädigt schon. Ne? Also ich meine, weißt du, wenn sowas wirklich passiert, dann möchte ich in der Haut der jungen Frau nicht stecken. Ne? Jetzt musst du weißt du, gerade bei Juristinnen und Juristen, also ich sehe das zumindest so bei den Wirtschaftsjuristinnen und Juristen, die kommen ja zum Teil schon traumatisiert in den Kanzleien an. Die sind ja schon traumatisiert durch ihr Studium. Na, das ist hoch anspruchsvoll, dann haben sie zum Teil wirklich herausfordernde Persönlichkeiten, mit denen sie sich rumschlagen müssen, irgendwie 300 Jahre alte Professoren, die irgendwie in einer Sprache, die von keine Ahnung wann ist, denen irgendwie was erzählen und ihnen vielleicht noch sagen, wie es ein Professor mal zu mir gesagt hat, na, vielleicht doch besser Friseurin werden. Weißt du, so, und wenn du da nicht gut aufgestellt bist und wenn du da nicht so eine gewisse Resilienz hast, dann verletzt dich das und dann verunsichert dich das und dann führt es irgendwann dazu, dass du dich gar nichts mehr traust. Und wenn du dich dann mal raustraust aus deinem Schneckenhäuschen und da dann kommt gleich einer und ballert dir einen vom Kopf, naja, dann wird's auch erstmal wieder schwer, ne? Ich finde eine souveräne Reaktion auf sowas immer sehr gut. Also wenn mich jemand darauf hingewiesen hätte, hätte ich gesagt, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler, aber schade,
hat sie gemacht.
Dass sie so... Genau, ne? Also und dann ist gut.
Genau, aber das meine ich ja. Also sie hat super reagiert, aber ich meine nur, wenn genau wegen solchen Menschen sich einzelne Anwälte oder sogar ganze Kanzleien nicht trauen, einen Außenauftritt zu erstellen oder zu kreieren, dann sollte man das überdenken. Also nur wegen einzelnen solchen Trollen sollte man jetzt nicht irgendwie die ganze LinkedIn-Strategie liegen lassen.
Oh, das wäre doch geil gewesen als Reaktion. Du Troll, du. Legal Troll ist unterwegs. Das hätte mir ja gleich wieder Spaß gemacht.
Ist in Deutschland eigentlich schon das Thema Corporate Legal Influencing ein Thema?
Unfortunately not. Also nicht wirklich. Und ich sag dir es, ich sehe da so ein dickes, fettes Potenzial drin. Ich sehe da so ein Riesenpotenzial drin. Ich würde so gerne, weißt du, ich versuche immer, also in den Kanzleien, in denen ich bin, ich fände es ja am allertollsten, als Corporate Influencer so einen 70-plus-Anwalt zu nehmen, der aber wirklich relaxed ist, weißt du, der sagt, ey, alles cool, ne? Ich habe auch mal angefangen und der dann irgendwie auf eine souveräne Art, der muss sich ja nicht verbiegen, der muss auch nicht der muss nicht anfangen, Bubble Tea zu trinken in der Besprechung oder irgendwas, sondern der soll einfach, also ich glaube, wenn der einfach wertschätzend und supportive in die Welt rausgehen würde, dann wäre das so geil glaubwürdig und das wäre so geil fürs HR und fürs Branding. Ja. Das wäre außerordentlich. Ich würde es lieben. Ich würde es lieben. Aber ich glaube, da sind die Kanzleien echt noch nicht so weit, weil insbesondere diese Partner, die das dann auch sein könnten, ne, das sind ja die Rainmaker. Das sind ja, also zumindest in den Wirtschaftskanzleien, aber wahrscheinlich auch im Mittelstand, sind es ja die schweren Jungs, Mädchen.
Ja.
Im besten Falle, ne? So, und die sehen darin noch nicht wirklich, und das ist auch wieder ein Thema unternehmerisches Denken, die sehen darin nicht wirklich Benefit für sich.
Mm. Ne? Ja, das haben
also
wir,
ich,
haben wir auch.
So feiern.
Aber wir arbeiten zum Glück schon mit zwei Kanzleien zusammen. Die eine ist eher kleiner und die andere doch schon größerer Mittelstand, sagen wir mal so. Und da sieht man braucht einfach die richtigen Leute in der Kanzlei, die eben schon ein bisschen eine Überzeugung haben, sich zwar noch nicht so ganz vorstellen können, was ist das jetzt wirklich und wie machen wir das Ganze. Aber wir haben da jetzt, also ich bin traurig, dass es noch nicht so viele machen. Wir haben in anderen Bereichen ja sehr, sehr viel gute Erfahrungen damit gemacht und eben gerade die Legal-Branche kann da wahnsinnig davon profitieren. Wir haben zum Beispiel einen Case, wo wir wirklich strategisch Corporate Legal Influencing betreiben. Das heißt, wir posten natürlich auch immer auf dem Business-Account, auf dem Kanzleiprofil auf LinkedIn, aber dann eben auch sehr durchgeplant mit einem genauen Contentplan für die Anwältinnen. Und da haben wir jetzt mehrmals hintereinander über den persönlichen Account von den Anwältinnen es geschafft, dass sie über 100.000 Impressionen auf Videos bekommen haben, obwohl diese Anwältinnen einfach noch überhaupt keine große Reichweite haben. Ja. Und da sieht man es. Und plötzlich, wenn dann mal dieser Erfolg da ist oder mal die Zahlen sichtbar und greifbar sind, dann ist eh die Motivation gleich eine ganz andere. Und das Lustige ist, das, was ich ewig davor gepredigt habe, so, ja, das funktioniert so, dann hat man eine Person, der vertraut man viel mehr als irgendeinem Unternehmen oder irgendeiner Unternehmensmarke, und andere Leute interagieren auch viel einfacher mit einem anderen Menschen als jetzt mit einer Kanzleimarke. Und das haben sie so lange nicht so richtig geglaubt, und dann haben sie es gesehen, weil plötzlich sind dann wirklich auf, direkt von der Zielgruppe die passenden Nachrichten gekommen, und es wurde auch schon das ein oder andere kleine Mandat jetzt an Land gezogen über diese Corporate-Influencer-Geschichte.
Aber sag mal, nehmen die dann auf ihren persönlichen Accounts wirklich den Kanzleinamen und den Kanzleibrand mit?
Also wenn wir,
weil ich sehe, dass das häufig nicht wirkt. Also ich sehe Leute, die sich positionieren, auch aus Wirtschaftskanzleien, und die dann aber wirklich Personal Branding machen ohne Corporate.
Das muss man halt abfangen. Deswegen, man muss da schon aufpassen. Also man muss ja auch jetzt, wenn wir jetzt in der Ausführung sozusagen als Agentur auch teilhaben, dann sichern wir das schon ab, wenn unser Kunde sozusagen die Kanzlei ist und wir die Influencer daraus machen sollen, dann schauen wir natürlich, dass wir immer wieder die Brand mitziehen. Also es gibt einen klaren Contentplan und es gibt auch Spielregeln, damit jetzt nicht einzelne Partner sich einen großen Namen machen und dann sagen, hey Leute, ich bin jetzt eigentlich super fame, ich bin jetzt ein Legal Influencer, jetzt mache ich meine eigene Hütte auf und ich gehe. Ja, also das kann man sehr gut steuern. Man muss natürlich einen guten Plan haben, eine genaue Strategie und dementsprechend auch dann den Content kreieren, aber das funktioniert. Aber natürlich, es ist immer eine Sache vom Ziel. Also die einen wollen eigentlich gar nicht unbedingt neue Mandanten finden über Social Media, sondern eher Employer Branding betreiben. Und wie kann man besser Employer Branding und glaubhafteres Employer Branding betreiben als über Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten und begeistert davon erzählen und ihren Arbeitsalltag teilen und den eben sehr authentisch und schön darstellen. Ja. Und ich glaube, das, vor allem das Thema ist sehr, sehr wichtig. Vor allem bei uns in Österreich, in Wien, kämpft man sehr, sehr stark mit Nachwuchs. Also der Beruf Rechtsanwalt, Rechtsanwältin wird immer unattraktiver und es kommt immer weniger nach. Ja. Also bei uns muss man ja auch 5 Jahre Praxis sammeln, um dann überhaupt zur Rechtsanwaltsprüfung antreten zu können. Und ja, viele machen da halt auch einfach nicht mehr mit und es ist nicht mehr so attraktiv, und dementsprechend muss man sich da als Kanzlei und als Arbeitgeber schon einige Dinge einfallen lassen, wie man diese Menschen noch für sich gewinnen kann. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Also kämpft ihr da auch mit fehlendem Nachwuchs oder ist das nicht so ein Thema in Deutschland?
Ich glaube, gute Leute werden immer gesucht. Der fehlende Nachwuchs, der Mangel daran, der definiert sich ja über den Anspruch der Kanzlei. Mhm. Also insofern nicht nur als HR, sondern wirklich, ich sehe das schon fast als einen Teil der Compliance oder auch des Vermittelns der eigenen Kultur und eines Bewusstseins. Und mich begeistert es, wenn ich Anwältinnen und Anwälte erlebe, die halt wirklich voller Dankbarkeit und also so einer reflektierten Dankbarkeit und voller Wertschätzung für ihre Kanzlei und auch für die Leute der Kanzlei sind. Und wenn du so eine Kanzlei hast, wo wirklich so ein United We Stand, so ein Teamverständnis da ist, Das ist halt auch einfach eine richtig tolle Atmosphäre. Also da kenne ich einige Kanzleien, ne, wo es halt, da kommt ja dann auch wieder eins zum anderen. Und das spricht sich übrigens sehr, sehr schnell rum. Also ja, da spricht die sprechen sehr viele, gerade so die Associates, wenn die sich dann irgendwo auch treffen und wenn sie sich bei LinkedIn treffen, na, also das spricht sich sehr schnell rum. Das spricht sich sehr schnell rum und es spricht sich insbesondere noch schneller spricht es sich rum, wenn jemand so richtig blöde ist. Ne?
Weil, ja, ja, ja.
Also die Kanzlei oder das Ansehen der Kanzlei wird ja, ob eine Kanzlei gut oder schlecht ist, bestimmt ja die Partnerin oder der Partner, der dann vor dem Associate sitzt. Ne? Wenn der menschlich irgendwie eher so schwierig ist und da vielleicht irgendwie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung auslebt, dann kann die Kanzlei noch so toll sein. Das größte Problem sehe ich tatsächlich, Sarah, in dem großen Gap zwischen HR-Kommunikation, was wird nach draußen erzählt und was wird nach drinnen gelebt.
Das wird wirklich gelebt, ja.
Und ich glaube, wenn man da mal ganz ehrlich miteinander ist, und vielleicht auch, also insbesondere so, wenn es um Personal geht, ne, also da habe ich schon Sachen gehört, dass dann in der HR-Abteilung quasi Bestellungen aufgegeben werden vom Partner. Ja, so, ich brauche jetzt bitte dreimal Associate im Bereich M&A und zweimal Associate in IP oder irgendwie so, ne? Also dann. Also ich finde, es wäre ja viel wichtiger, Matches zu finden als einfach nur Humans.
Leads. Ne? Ja,
also
ja.
Ist übrigens auch ein total spannendes Thema, was gerade in Deutschland aufkommt, dass bemängelt wird, dass zu wenige Leute gerade in dem HR-Segment zum Beispiel bei LinkedIn aktiv werden. Also wenn du mal schaust, ganz viele HRler aus Kanzleien, die machen bei LinkedIn nichts.
Okay.
Also gerade von den Wirtschaftskanzleien, ne, so, also von den größeren.
Interessant.
Da wird, ja, es ist auch spannend. Habe ich gerade einen Post gelesen, diese Woche dazu.
Abgesehen von Marketing, da sind wir uns ja einig, dass das wichtig ist, egal um Mitarbeiter oder Mandanten zu finden. Ein weiterer Punkt ist definitiv Sales, also Vertrieb. Sehe ich auch kaum in Kanzleien, dass es richtig strategisch betrieben wird. Wie betreibt eine Kanzlei ordentlichen Vertrieb oder wie kann man Vertrieb in einer Kanzlei überhaupt implementieren?
Also erfolgreicher Verkauf ist die Summe der kleinen Dinge. Und das sich trauen zu fokussieren, sich trauen, Themen zu entwickeln, ohne zu sagen, na, aber wenn ich dann jetzt das sage, dann denkt ja vielleicht jemand, dass ich das nicht mache und so. Das sehe ich als große Schwierigkeit an. Erfolgreicher Sales ist, dass man halt wirklich eine Bedarfsanalyse macht, im allerbesten Fall, also gerade wenn ich mit Unternehmensjuristen spreche, es gibt nichts Besseres. Also Unternehmensjuristen sind eine Goldgrube. Na, ich meine, da hast du ja deinen Podcast da auch gehabt, das ist eine Goldgrube. Ich würde so oft mit denen reden, wie es irgendwie geht. Ich würde denen natürlich nicht auf den Senkel gehen, aber ich würde wirklich Bedarfe abfragen. Ich würde sagen, wie sieht's aus? Ich würde genau die durchstalken, die jede Pressemitteilung würde ich mir anschauen. Was hat das für Auswirkungen? Gibt es Tendenzen, irgendwie ins Ausland zu gehen, dies, das? Also hervorragender Sales ist erstmal eine ganz intensive Bedarfsanalyse und eine ganz intensive Analyse eines Targets. So, und dann ist der Prozess eigentlich ein Heranrobben. Und dann wird der natürlich unterfüttert mit, wie zeige ich mich als Mensch? Na, da kommt dann wieder Personal Branding oder überhaupt auch das Gespräch. Wie gestalte ich Pitches? Die meisten Pitches, also oder sehr viele Pitches, die ich gesehen habe in meinem Leben, die sind so scheiße gewesen, dass ich mir gedacht habe, Alter, das geht gar nicht. Also, ne, kein Mensch und kein General Counsel möchte erstmal 10 Seiten über die Historie der Kanzlei lesen.
Und gerade da kann man auch sehr viel mit psychologischem Marketing und Vertrieb natürlich implementieren, aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Claudia, welchen Tipp hättest du abschließend an Kanzleien zum Thema, zu deinem Lieblingsthema, Controlling? Ja. Aber du kannst
ich
auch das Marketing was sagen.
Ich habe auch noch eine Frage an Claudia, aber du kannst, wenn das der abschließende Tipp sein soll von Claudia, würde ich gerne noch meine Frage vor euch
gerne
stellen, Claudia. Ja. Was ich ganz häufig sehe in Kanzleien, und da würde mich wirklich interessieren, wie das bei dir ist. sehr viele Anwältinnen und Anwälte versuchen, Dinge selbst zu machen, um vermeintlich Kosten gering zu halten. Und da passiert so viel Bullshit, dass ich mir immer sage, also das ist sowas von unwirtschaftlich. Also ich sage denen immer, ich würde niemals etwas selber machen, was ich billiger einkaufen kann, als mein eigener Stundensatz ist. So, ne? Also ansonsten ist es ja immer Verschwendung irgendwie. Und ich sehe manchmal Partner unter Tischen rumkriechen und irgendwelche EDV zu, ne, wenn die sagen, ey, das ist mein Hobby und ich habe sonst nichts und auf mich wartet auch keiner, alles klar. Ich sehe, dass ich hatte gestern wieder so einen Fall, oh, eine neue Homepage wird gemacht, ist in WordPress programmiert, finde ich wunderbar. Dann kommen die mir um die Ecke und erzählen, ja, jetzt wollen wir bei der Agentur eine Beschulung haben, damit wir die Homepage selber pflegen können. Ich sage, seid ihr doof? Das macht ihr auf jeden Fall nicht. Weil ne, wir machen einen festen, es geht nur darum, Blogbeiträge da reinzusetzen oder mal irgendwie einen Namen hin und her zu schieben. Kennst du solche Fälle, Claudia?
Die kenne ich natürlich auch, die gibt's. Das hängt von der Persönlichkeit ab und prinzipiell schauen wir mal, dass nichts kosten darf und das machen wir alles selber. Ich sage mal, wenn es dem Spaß macht und er hat sonst nichts zu tun, nämlich keine Kause, in der er billen kann, dann soll er es doch tun, wenn es ihn glücklich macht. Aber ich glaube, es ist schon ein Wandel oder früher war das ja auch, ach und wir haben so geheime Daten und wir wollen nicht zu viele von extern und was die da sehen und da müssen wir... Dieses Gefühl, das ist ein Wandel. Ich glaube, das kommt schon noch aus dieser Zeit. Das machen wir alles selber. Und ja, Sensibilisierung, wie unserem Podcast zum Beispiel, die Leute aufklären und sagen, Jungs, schaut euch das an. Ich meine, wenn du sonst nichts zu tun hast, dann mach's halt. Aber wenn es bedeutet, du kannst jetzt deine Kausen nicht abarbeiten und in der Zeit, wo du 380 Euro billen kannst, bist du unterm Tisch und versuchst irgendwie mit einem Phasenmesser zu schauen, ob Strom in deiner Steckdose ist, na dann ist ganz klar, dass er da am falschen Dampfer ist. Also ja, habe ich auch schon gesehen. Also gibt's alles, hängt von der Persönlichkeit ab. Aber ich glaube schon, dass ein Wandel stattfindet, dass man weiß, dass man gewisse Leistungen einfach gescheiterweise zukauft und geht zum Spezialisten. Ich meine, die Mandanten gehen auch zum Spezialisten. Also ja, kenne ich. Finde ich auch immer amüsant, aber ja, dafür sind wir da zu sensibilisieren. Und Sarah, als Schlusswort habe ich jetzt eigentlich nichts großartig Neues zu sagen, außer schaut bitte rechtzeitig darauf, dass ihr eure Zahlen kennt, damit ihr nämlich auch agieren könnt und nicht nur reagieren. Leistungserfassung, rechtzeitig, vollständig und Abrechnung. Also das ist so das Wichtigste, was ich jemandem mitgebe. Und einfach ein Bewusstsein, ich bin ein Unternehmen, ich denke unternehmerisch, ich habe strategische Ziele, ich möchte die erreichen, ich arbeite daran, ich habe messbare Größen, all das, das gebe ich jemandem auf den Weg mit. Und das muss nicht von heute auf morgen sein und ein perfektes System. Man kann auch mit ganz, ganz einfachen Mitteln wie einer Excel-Tabelle und ein bisschen ein Verständnis vom eigenen System sehr, sehr viel erreichen. Ja,
ja, vielen Dank. Liane, gibt es von dir noch abschließende wichtige Tipps, die du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest?
Bringt eure Leidenschaft auf die Straße, das macht den maximalen Erfolg. Also seid begeistert von dem, was ihr tut und schaut, also Geld verdienen macht richtig Spaß. Dieses unternehmerische Denken, das sehe ich ganz genauso, aber das hat auch ganz viel mit Vertrieb zu tun. Mhm. Und hört endlich auf zu glauben, dass Vertrieb eine schmuddelige Angelegenheit ist. Man kann so viele professionelle, psychologisch, strategisch hervorragende Konzepte fahren, die euch nicht das Gefühl geben, irgendwie euch selbst zu diskreditieren.
Die auch nicht marktschreierisch wirken.
Nein, genau. Ich habe letztens mal zu einem gesagt, ihre Homepage, die ist so gruselig, also wenn ich sie nicht über andere Wege kennengelernt hätte, ich hätte niemals mit ihnen gesprochen. Dann hat er zu mir gesagt, meine Homepage ist retro. Da habe ich gesagt, also ganz ehrlich, das ist genauso, als würden sie mit einem 80er-Jahre-Anzug zu Gericht gehen, ja, mit irgendwelchen Schlaghosen und mit irgendwelchen komischen Flecken und abgewetzten Kragen. Das ist nicht retro, das ist einfach nicht angemessen angezogen. Das ist voll. Na so, also manchmal, das ist vielleicht auch ein Trick, manchmal die Dinge ins analoge Leben zu helfen, dient der Verständnisebene. Wie sieht's dann bei dir aus? Was hast du da noch als den geheimen Tipp, Sarah? Los, hau raus.
Geheime Tipps, so habe ich nicht. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Vielleicht, um das nochmal zu verbildlichen, man darf den 80er-Jahre-Schmuddelanzug nicht mit dem 80er-Jahre-gut erhaltenen Porsche verwechseln. Nee, aber ich kann eben wirklich nur jeden dazu raten, zum einen auf seine eigene Personal Brand zu achten und aber eben auch in Kanzleien dafür zu sorgen, dass alle dort gerne arbeiten, dass man das nach außen verkörpert und dass man sich da wirklich einfach unternehmerisch mehr Gedanken macht und nicht einfach nur sagt, ja, wir sind eine Kanzlei und wir funktionieren anders wie andere Unternehmen, weil das stimmt so halt einfach nicht. Genau. Ja. Das wäre es von meiner Seite.
Ich wünschte, wir wären entweder alle in Wien oder alle in Berlin und könnten uns regelmäßig zum Austausch treffen. Das fände ich gut. Dann könnten wir Anwälte dazu laden. Da würden bestimmt einige kommen.
Das wäre richtig fein.
Ja. Sollten wir mal drüber nachdenken.
Vielleicht kommst du mal zu Besuch oder wir kommen nach Berlin.
Ja. Meine Tochter ist gerade bei euch in Wien.
Oh, cool. Hättest mitkommen sollen. Ja, na gut.
Ich bin ich nicht dabei.
Ich möchte mich recht herzlich für eure Zeit bedanken, für eure Inputs und ich hoffe, das war nicht die erste und die letzte Folge zu dritt. Und ja, vielen herzlichen Dank. Bis zum hoffentlich
Sarah,
nächsten Mal.
Danke, Claudia.
Ja, auch danke. Hat Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch. Bis dann. Servus.
Bis dann. Baba.
Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Falls ja, send die Folge gerne an deine Kolleginnen und Kollegen, die sie vielleicht auch hören sollten. Außerdem freue ich mich natürlich über deine Bewertung und wenn du keine Folgen mehr verpassen möchtest, folge dem Podcast und folge uns auch gerne auf Social Media unter Legal Concept. Mein Name ist Sarah Sammer. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon auf das nächste Mal bei Lawpreneur, dem Unternehmerpodcast für Rechtsanwälte.